Ich lese uns aus Hesekiel 22, die Verse 17 bis 31. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, das Haus Israel ist mir zu Schlacken geworden. Sie alle sind Kupfer, Zinn, Eisen und Blei im Ofen. Ja, zu Silberschlacken sind sie geworden. Darum so spricht Gott der Herr. Weil ihr denn alle Schlacken geworden seid, siehe, so will ich euch alle in Jerusalem zusammenbringen, wie man Silber, Kupfer, Eisen, Blei und Zinn im Ofen zusammenbringt, dass man ein Feuer darunter anfacht und es zerschmelzen lässt. So will ich auch euch in meinem Zorn und Grimm zusammenbringen, hineintun und schmelzen. Ja, ich will euch sammeln und das Feuer meines Zorns gegen euch anfachen, dass ihr darin zerschmelzen müsst. Wie das Silber im Ofen zerschmilzt, so sollt auch ihr darin zerschmelzen und sollt erfahren, dass ich, der Herr, meinen Grimm über euch ausgeschüttet habe. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, sprich zu ihnen. Du bist ein Land, das nicht gereinigt wurde, das nicht beregnet wurde zur Zeit des Zorns, dessen Fürsten in seiner Mitte sind wie brüllende Löwen, wenn sie rauben. Sie fressen Menschen, reißen Gut und Geld an sich und machen viele zu Witwen im Land. Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen, was mir heilig ist. Sie machen zwischen heilig und unheilig keinen Unterschied und lehren nicht, was rein oder unrein ist. Und vor meinem Sabbaten schließen sie die Augen. So werde ich unter ihnen entheiligt. Die Oberen in seiner Mitte sind wie reißende Wölfe, Blut zu vergießen und Menschen umzubringen und ihre Habgier willen. Und seine Propheten streichen ihnen mit Tünche darüber, haben Truggesichte und wahrsagen ihnen Lügen. Sie sagen: So spricht Gott der Herr, wo doch der Herr gar nicht geredet hat. Das Volk des Landes übt Gewalt. Sie rauben drauf los und bedrücken die Armen und Elenden und tun den Fremdlingen Gewalt an gegen alles Recht. Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste, aber ich fand keinen. Darum schüttete ich meinen Zorn über sie aus und mit dem Feuer meines Grimms machte ich ihnen ein Ende und ließ so ihr Tun auf ihren Kopf kommen, spricht Gott, der Herr. Ich möchte beten. Vater im Himmel, im Namen deines Sohnes, Jesus Christus, dürfen wir uns hier versammeln und unter dein Wort kommen. Und ich danke dir, dass du uns dein Wort aufschließen möchtest. Du siehst den Text für heute Abend, das schwere Wort. Und ich bitte dich, dass du Andreas Schäfer gebrauchst zu uns, dass du durch ihn zu uns reden kannst. Und hab Dank, dass du hier in unserer Mitte bist. Segne uns den Abend. Amen.
Von den vier Teilen, die wir heute Abend jetzt vor uns haben, haben wir Teil 2 und 3 gerade eben gehört. Teil 1 nicht und Teil 4 auch noch nicht. Das heißt, wir haben nur ein Mittelstück herausgenommen. Wenn wir heute Abend uns das 22. und 23. Kapitel des Propheten Hesekiel ein wenig genauer anschauen wollen. Wir müssen aber zuallererst natürlich wieder einen kleinen Versuch wagen, dass wir wieder auf einem gemeinsamen Boden stehen, wenn es um unseren Propheten Hesekiel geht. So nah er uns inzwischen ans Herz gewachsen ist und unserem Kopf angekommen ist, es vergehen doch immer wieder ein paar Wochen dazwischen, bis wir den Faden wieder aufnehmen können. Und es sind ja auch immer wieder Gäste da, die den ganzen Zusammenhang der anderen 21 Kapitel nicht drauf haben. Also, was ist zu Hesekiel auf historischer Ebene wichtig, damit wir gut reinkommen? Mit Hesekiel haben wir einen ganz besonderen Propheten vor uns, den Gott berufen hat, in einer ganz speziellen Phase Wort Gottes auszurichten. Und zwar zuallererst an den Teil, der inzwischen aus dem Südreich, aus Juda, in einer ersten Deportationswelle im babylonischen Bereich gelandet ist. Der Großteil, der weitaus größte Teil von Juda ist noch in Juda und in Jerusalem, obwohl die Schlinge um Juda und um Jerusalem sich immer enger zieht. Aber der Teil, der schon deportiert ist, unter anderem eben Hesekiel, sitzt nun schon in der Diaspora und fragt sich zu dem Zeitpunkt noch, ob es vielleicht eine Chance gibt, zurückzukommen, wie lange die Zeit noch dauert, ob sie vielleicht nur begrenzt in dieser Phase sind. Und in diese Zeit hinein kommt der Prophet Hesekiel und hat die ganz, ganz wichtige Aufgabe, sowohl die, die schon in der Diaspora sind, die also schon im Exil leben, als auch die noch in Juda und insbesondere Jerusalem sind, darüber aufzuklären, dass angesichts ihres Bundesbruches es nicht sich um eine kleine, partielle, lokale, zeitlich begrenzte Aktion handelt, sondern dass tatsächlich über ganz Jerusalem, über ganz Juda ein Gericht Gottes kommen wird und nicht nur der Teil, der schon im Exil ist, das erleben wird, sondern eben tatsächlich Jerusalem fallen wird und dann es zu einem gesamten Exil der Bevölkerung in Juda und in Jerusalem kommen wird. So weit der historische Boden. Diese intensive Verkündigung des Propheten Hesekiel lässt uns also ein Stück weit hineinschauen in das, was unseren Gott bewegt. Wir erkennen in diesen Texten das, was unseren Gott bewegt. Und zwar nicht nur damals bewegt hat, irgendwo ab dem Jahr 597 vor Christus, fortfolgende bis zur Zerstörung Jerusalems, sondern was ihn ganz grundsätzlich immer und immer wieder bewegt. Und das ist wie ein roter Faden durch dieses Kapitel hindurchgehend erkennbar, dass es Gott darum geht, dass die Beziehung, die er zu seinem Volk hat, dass diese Beziehung nicht nur gestört ist, nicht nur nicht gesund ist, sondern dass sie kaputt ist, dass sie ganz bewusst kaputt gemacht worden ist durch sein Volk. Und dieser Beziehungsbruch, diese Beziehungszerstörung, dieser Treubruch, wie es unter anderem im Propheten Hesekiel heißt, das ist das Grundproblem und das wird im Propheten Hesekiel immer und immer wieder zum Ausdruck gebracht. Woran kann man das denn festmachen? Die Beispiele im Propheten Hesekiel sind zahlreich. Zum Beispiel, was ja auch hier in diesen Texten erwähnt wird, daran, wie die Feste Israels gehalten oder nicht gehalten werden, wie sie sich um den Sabbat kümmern oder nicht darum kümmern, wie die Tora ihre Gültigkeit noch hat oder eben auch nicht. Es wird daran erkennbar, wie sie sich immer weiter öffnen für alle möglichen anderen Ideologien, Weltanschauungen, Kulte, Religionen. Es ist ein Riesenpotpourri von allen Möglichkeiten, wie das Volk Juda dort eben lebt. Und Gott empfindet das, und das ist das Stichwort, als einen Treubruch. Und da kommt ja immer und immer wieder für uns befremdlich, aber inzwischen haben wir uns daran gewöhnt, das Motiv von der Ehe vor, nämlich von der Ehe, die Gott geschlossen hat mit seinem Volk Israel. Und jetzt ist dieses Volk Israel ihm, dem Ehemann, untreu geworden. Und diese Bildebene, wir kennen sie auch bei anderen Propheten, die spielt bei Hesekiel eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also, wie die Feste, die Tora, die Sabbate gehalten werden, wie man sich öffnet für andere Religionen, wie dadurch Treubruch begangen wird, wie der Alltag des Lebens der Gläubigen in keiner Weise mehr dem entspricht, was Gott von ihnen gedacht hat, wie sie sich auch im politischen Bereich öffnen für alle möglichen Hilfskonstrukte, die Gott ihnen in keiner Weise erlaubt hat. Aber nicht nur die Inhalte sind für uns ja hochinteressant, sondern für uns ist auch interessant, wie die Inhalte transportiert werden. Es ist ja bei uns auch so in unserer Sprache, man kann den gleichen Inhalt in unterschiedliche Formate reinpacken. Und je nachdem kommt er auch unterschiedlich rüber. Das Paket, in dem ich eine Botschaft verpacke, ist ja nicht unwichtig. Und Hesekiel verpackt seine Botschaft unter anderem in ganz, ganz viele Beispiele. Die berühmten Beispiele oder Gleichnisse bei Hesekiel, wir hatten ja schon eine ganze Reihe. Und dann ist der zweite Art, wie er es macht, dass er Redewendungen aus dem Volk Israel aufnimmt und auf diese Redewendungen reagiert. Ich nehme Ihnen nur ein, zwei Beispiele zur Erinnerung. In Kapitel 18 heißt es, bei euch gibt es ein Sprichwort, die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Das ist die Predigtüberschrift und dann kommt ein ganzes Kapitel lang eine Antwort auf diese Redewendung, auf dieses Zitat, auf dieses Sprichwort. Oder wir haben es in ähnlicher Weise in Kapitel 12 ja gehabt, da hieß es dann, bei euch gibt es so ein Gerede. Man hört das so, wenn man so ins Volk reinhört, immer den gleichen Satz, es dauert noch lange und es wird nichts mit der Weissagung. Und dann kommt die Antwort in der Rede Hesekiel. Aber nicht nur die Gleichnisse und nicht nur die Aufnahme von Redewendungen und dem, was eben so geschwätzt wird, ist für einen Hesekiel wichtig, sondern er hat auch an zwei Stellen im Propheten Hesekiel eine über die Maßen eindrückliche, uns fast niederdrückende Sprache gewählt in einer Gleichnisrede. Wir hatten die erste große Gleichnisrede in Kapitel 16, wo wir tatsächlich sage und schreibe 63 Verse zum Thema hatten, Jerusalem, die treulose Frau. Und haben damals schon gesagt, ich gebe zu, ist schon ein paar Wochen her, haben damals schon gesagt, Hesekiel 16 ist die eine Seite und Hesekiel 23 ist die zweite Seite vom gleichen Thema. Also so wie Hesekiel 16 das Thema von der treulosen Frau aufnimmt, so Hesekiel 23 noch einmal in dem berühmten Gleichnis, was ich gar nicht gelesen habe, ich sage noch gleich warum, das Gleichnis nämlich von den zuchtlosen Schwestern Ohola und Oholiba. Wir kommen gleich noch drauf. In dieser Sprache, eine unwahrscheinlich intensive, lange Sprache, wo der Ehebruch massiv thematisiert wird, bis in die Beschreibung von primitivster Prostitution und Hypersexualisierung, die da thematisiert werden, ist man fast erschrocken, welche Vokabeln hier Gott dem Hesekiel in den Mund legt und denkt, das ist mir zu heftig, das ist mir zu derb, das kann man kaum richtig vorlesen, was da alles steht in der Bibel. Man ist fast abgestoßen davon und je mehr man das merkt, desto mehr erkennt man, dass Gott ganz bewusst diese Form gewählt hat. Er wollte nämlich genau das erreichen, dass wir angewidert sind von dem, was er in diesem Volk feststellen muss. Wir müssen dieses aufrüttelnde, dieses störende Element empfinden. Wenn wir Hesekiel 16 oder auch Hesekiel 23 lesen und aufnehmen und denken, das ist mir zuwider, sowas darf doch gar nicht passieren, das darf doch gar nicht drinstehen, dann würde Gott sagen, genau jetzt hast du es begriffen. Und so geht es mir mit dir, meinem Volk. Das heißt, er nimmt bewusst ein aufrüttelndes Format, damit tatsächlich es nicht einfach so weitergeht wie bisher. Heißt aber auch, Sie kennen aus dem pädagogischen Umfeld das, wenn Sie ein entsprechendes Format wählen, oder ich sag's mal noch deutlicher, ein entsprechendes Format wählen müssen, sind die offensichtlich etwas harmloseren Formate bisher nicht mit großem Erfolg gesegnet gewesen. Und genau das wird sichtbar. 16, 23 bringen zum Ausdruck, jetzt greift Gott in die Sprachkiste rein. Anders, massiver, deutlicher geht es nicht mehr. Dass Gott aber noch so redet und was er zum Ausdruck bringt, zeigt ja immer noch, dass Gott ein ganz, ganz großes Interesse an diesem Volk hat. Man könnte genauso gut verstehen, dass Gott nach einer klassischen Sachanalyse sagt, zack, das war's, endgültig, Feierabend. Ich habe mich jetzt lang genug mit diesem Club herumgeschlagen. Das haut hinten und vorne nicht hin. Da ist Hopfen und Malz verloren. Vergiss es, wir sind geschiedene Leute. Also, lieber eine derbe Rede, Hesekiel 16, 23, als keine Rede Gottes mehr. Lieber eine klare Ansprache, wo er mich quasi sprachlich aufrüttelt, weil mir das, was er mir sagt, zuwider ist, als er sagt zu mir, bei dir brauche ich mich gar nicht mehr bemühen, überhaupt mit dir zu reden. Das heißt, Sie sehen immer noch, auch hier, Hesekiel 22, 23, in das Herz Gottes hinein. Allerdings nicht so, wie wir normalerweise landüblich das gerne hätten. Da kommt der Herr Jesus vorbei, hat uns alle lieb und tätschelt uns und sagt uns ein paar nette Worte, wie toll wir sind und wie wertgeachtet und da. So, der knallt da rein, weil er sagt, ihr habt einen ganz entscheidenden Fehler. Ihr habt die Beziehung zu mir unterminiert. Und so wie ihr mit mir lebt, so geht es nicht. Das ist Jesus, das ist der Vater, das ist Gott. Das ist ihm wichtig. Wenn ihm die Beziehung zu uns nicht wichtig wäre, wird er es laufen lassen. Verstehen Sie? Wenn die Beziehung zu ihm uns nicht wichtig wäre, wird er sagen, mach doch, was du willst. Nein, es ist eine Herzenssache. Und gerade in dieser derben Sprache, lese ich Hesekiel 23 in aller Ruhe, merken Sie, wer so spricht, der spricht ganz tief aus seinem Herzen heraus und kämpft einen Kampf, um die Rettung einer komplett zerstörten Beziehung. Ja, wir sind Ezekiel 22, 23 tatsächlich kurz vor der ultimativen Zäsur von Ezekiel 24. Nächsten Mittwoch ist sie dann dran. Denn mit Ezekiel 24 gibt es nicht nur eine biografische Zäsur im Leben des Ezekiel, die ihn ganz persönlich betrifft, sondern mit Ezekiel 24 endet auch dieser erste große Teil der Verkündigung des Ezekiel. Die dann folgenden Teile ab Kapitel 25 sind zum einen die großen Kapitel, wo die Völker ins Gericht hineingenommen werden. Es geht um Tyros, also Sidon, es geht um Ägypten. Zum zweiten kommt dann, Gott sei Dank, die Heilstexte ab Kapitel 33 und dann noch einmal ab Kapitel 40 diese Schlussvision von der Stadt Jerusalem und dem Tempelgeschehen, was ja ein Markenzeichen des Propheten Ezekiel ist. Das heißt, wir sind jetzt mit diesen beiden Kapiteln an einer Zäsur, an einem Knotenpunkt, an einem ersten Abschluss. Und der erste Abschluss ist in Kapitel 22 dadurch markiert, das haben wir ja nicht gelesen, dass es in 22,2 heißt, du Menschenkind, diese typische Anrede, willst du nicht richten die mörderische Stadt? Das, was da formuliert ist, nachher noch einmal, heißt, wir sind mit der Beweisaufnahme fertig. Ich habe jetzt alles ausreichend gesagt und jetzt geht es um die Urteilsverkündung, richten. Jetzt geht es um die Verkündigung des Urteils. Ich sehe, wir sind einen Schritt weiter. Wir kommen jetzt zur Urteilsverkündigung. Und das Ganze wird eben noch einmal gerahmt von Kapitel 16 zu Kapitel 23 mit einer eindrucksvollen Rede über die komplette Beziehungszerstörung, die Israel sich geleistet hat. Haben Sie jetzt so einen ersten ganz groben Überblick oder sind Sie schon komplett raus? Also erster Gedankengang, die ersten 16 Verse, die nicht gelesenen Verse, handeln um die Urteilsverkündung mit abschließendem Statement der Behörde, die entsprechend die Schadensmeldungen aufgenommen hat. Dann folgt das, was wir gehört haben, das sogenannte Gleichnis vom Schmelzofen. Dann folgt ab Vers 23 die sogenannte Ständepredigt. Heute würden wir sagen, die ganzen sozialen Schichten werden einmal durchdekliniert. Und dann folgt eben in Kapitel 23 das Gleichnis von diesen beiden Frauen. Was wollen wir denn festhalten aus diesen vier Teilen in ganz kurzer, prägnanter Form? Wir wollen festhalten aus dem ersten Teil, wenn hier uns Gott sagt, durch den Ezekiel, dass es jetzt zur Urteilsverkündung kommt, dass Gott zum Ausdruck bringt, die Fristen sind nun endgültig abgelaufen. Die Fristen sind abgelaufen. Ich lese ein paar Sätze, Ezekiel 22, 3, damit jetzt deine Zeit komme. Du hast deine Tage herbeigezogen, du hast jetzt bewirkt, dass deine Jahre kommen müssen. Das heißt, noch einmal, zu der Zeit, wenn ich an dir handle, was wird dann sein? 3-4 Mal kommt zum Ausdruck in diesem Abschnitt, das war's, die Zeit ist vorbei. Wir haben eine ganze Anzahl von Fristen gehabt und jetzt ist diese Frist vorbei und ich komme jetzt zur Urteilsverkündung. Gott arbeitet immer und immer wieder mit solchen Zeiten und solchen Fristen. Wir kennen das. Es gibt eine Unmenge von Beispielen aus der Bibel, dass Gott so arbeitet. Dass er auffordert, noch jetzt in dieser Phase der Urteilsverkündung auffordert, mit dem Wachmachen und Rütteln, dass die Zeiten und Fristen vorbei sind. Und das Entscheidende, was er ihnen eben vorwirft, nach all dem, dass sie verachten, was mir heilig ist, was wir als Thema über diese Bibelstunde geschrieben haben, das, was in 12b steht, du hast mich vergessen. Du hast mich, deinen Gott, vergessen. Wenn sie jetzt damals in Jerusalem gewesen wären, wenn sie damals in Juda unterwegs gewesen wären, hätte jeder gesagt, ja, warum denn? Der Tempelgottesdienst läuft noch prima, wunderbar, die Priester spuren, der Karren läuft. Selbstverständlich machen wir auch noch den ganzen Zirkus mit und feiern die jüdischen Feste und auch noch die Torah, die Priester dürfen auch noch mit dabei sein. Na klar, es war doch nicht so, als ob dieser Jahwe-Gott nicht mehr da gewesen wäre. Der war doch noch da. Warum sagt er denn, du hast mich vergessen? Stimmt doch nicht. Gut. Er spielt nicht mehr allein die Rolle. Wir haben noch ein paar andere Götter dabei. Aber das ist der Markt der Möglichkeiten. Das ist der Zeitgeist. So läuft das jetzt heute. Man kann nicht mehr allein auf dem Markt sein. Jahwe ist da. Der Tempel ist da. Ist alles okay. Aber wir haben inzwischen dazugelernt. Es ist weise, ein bisschen sich breiter aufzustellen. Es ist besser, wenn man ein bisschen guckt, was sonst noch dran ist, wie man heute so miteinander den Weg des Lebens geht. Dieser ganze monotheistische Kram, das ist nicht mehr unser Ding. Und nur einfach auf einen Gott setzen, nein, danke. Gott sagt, das ist für mich ein Vergessen. Ich bin nicht eine Beziehung unter anderem. Ich bin nicht für dich ein auf dem Markt der Möglichkeiten. Zu mir und der Beziehung zu dir, die ich mit dir geschlossen habe, gehört die Einzigartigkeit. Wenn du die Einzigartigkeit der Beziehung zu mir nicht mehr festhältst, dann war's das. Eigentlich allen bekannt. 2. Mose 20, 5. Mose 5. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ist doch ziemlich eindeutig. Braucht man kein Theologiestudium für. Die Beziehung, die ich zu dir habe, ist eine einzigartige Beziehung. Und diese Ehe, die ich mit dir in meinem Volk eingegangen bin, bedeutet, dass du mit niemandem anderen ins Bett gehst. Deswegen hast du mich vergessen. Du hast mich vergessen. Sag Gott zu Israel, muss ich mir mal vorstellen. Was für eine Demütigung für Gott. Ich bin dir es nicht wert, ich bin es dir nicht wert, dass die Beziehung von dir zu mir das Alleinstellungsmerkmal behält. Das bin ich dir nicht wert. Du hast mich vergessen. Ein unglaublich hartes, scharfes, hoffentlich uns wehtuendes Urteil. Und dann dieser Schmelzofen. Wir kennen das Bild vom Schmelzen. Ob er nun wirklich nicht ein Chemieexperte sein. Ja, das Zeug muss eben tatsächlich entsprechend der verschiedenen Brennstufen da ausgebrannt werden, die Schlacken müssen weg. Und normalerweise ist ja der Gedankengang der beim Schmelzofen, und deswegen ist das irritierend bei diesem Gleichnis, der Gedanke beim Schmelzofen ist, dass am Ende was Gutes rauskommt. Ich mache den ganzen Radatsch da rein, gebe da richtig Power rein und dann geht der ganze Kram weg, die ganzen Schlacken, die ganzen verschiedenen Elemente, die ich nicht haben will. Und dann kommt am Ende das, was ich will. Was will ich? Silber will ich, mindestens Silber. Was habe ich? Kupfer, Zinn, Eisen, Blei. Das heißt, die ganze Schmelzerei hat gar nicht mehr den Effekt. Es ist kein Vorgang. Ganz wichtig für unser Denken. Es ist kein Vorgang, an dem am Ende ein tolles Produkt dasteht. Nach dem Motto, wenn ich lang genug so einen Menschen in den Schmelzofen des Gerichtes reinstecke, in welches Gericht auch immer, und es heiß genug mache, dann kommt am Ende was Nettes, Gutes raus. Dann bleibt der gute Silber- und Goldkern über. Und hier, Hesekiel 22, das ist überhaupt kein Kern. Ist nur noch Schlacke. Ich suchte Silber und bekam Schlacke, Kupfer, Zinn, Eisenblei wollte ich nicht. Das heißt, der ganze Vorgang hat nichts erbracht. Das Bild vom Schmelzofen wird also degradiert, nicht zu einem effektiven Geschehen, wow, gutes Endprodukt, sondern zu einem reinen Gerichtsgeschehen. Und das ist neutestamentlich sehr, sehr wichtig, wenn dann wiederum vom Feuer die Rede ist. Wir haben es nicht mit einem Produkt am Ende zu tun, wo am Ende was Gutes bei rauskommt, sondern Gott sagt, vergiss es. Das ist nur noch ein Bild des Gerichtes, was hier eben angesetzt ist. Es gibt überhaupt keine Perspektive mehr. Manche sehen einen ganz kleinen Hoffnungsschimmer, wenn da im Vers 22 zumindest doch gesagt wird, dass da das Silber im Olfofen zerschmilzt, das vielleicht dann doch noch ein Horizont sein könnte, aber der ist so homöopathisch, den brauchen wir jetzt nicht weiter thematisieren. Im dritten Teil kommen wir auf diese Ständepredigt. Und bei der Ständepredigt, nachdem, was für eine Übersetzung Sie haben, hier, wir haben sie auch bei der Lesung gerade gehabt, fängt die Ständepredigt in Vers 25 in dieser Auflistung mit den Fürsten an. Wenn da von den Fürsten die Rede ist, dann ist das nach der Septuaginta zitiert, also nach der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes. Der masoretische Text spricht nicht von Fürsten, er spricht von Propheten. Mir erschließt es sich bis heute nicht, warum so viele hier an der Stelle der Septuaginta folgen und nicht gehorsam und ordnungsgemäß dem masoretischen Text. Denn der masoretischen Text gibt einen guten Sinn. Die ersten, die in dieser Ständepredigt ins Visier des lebendigen Gottes hineingeraten, sind in doppelter Weise die Wortträger. bevor irgendwelche politischen Machtgrößen, die spielen für Israel gar nicht die entscheidende Rolle, sondern die Wortträger. Es gibt zwei Sorten von Wortträgern im Alten Testament, Propheten und Priester. Propheten haben dieses einmal ihnen gegebene Wort und nur das ihnen gegebene Wort weiterzugeben und zu sagen, zwar so, wie Gott ihnen das gesagt hat, und ansonsten den Mund zu halten. Und Priester haben die Aufgabe, die Tora entsprechend der Vorgabe weiterzugeben und katechetisch unterwegs zu sein, sich darum zu kümmern, dass die Tora umgesetzt wird im Volk Gottes. Priester, Propheten, die beiden großen Wortträger, Leitungen, Linien, die kommen, hochinteressant, gar nicht so falsch, hier ganz zuallererst ins Visier, wenn es darum geht, dass Gott sagt, da ist überhaupt nichts mehr da. Guck dir die Propheten an, guck dir die Priester an, vergiss es. Das dann in Position 3, die Oberen kommen, Position 4, nochmal die Propheten, in Position 5, das Volk des Landes, zeigt uns, dass Gott von oben nach unten durchgeht in ihrer Bedeutung für den Schaden des Volkes. Und da haben die Wortträger den höheren Schaden als die politischen Machtträger, hochinteressant. Und dann runtermarschiert und die normalen Oberen bis zum Volk des Landes. Dann am Ende, er sagt, und ich dachte, irgendjemand wird doch in die Bresche reinsteigen. Irgendjemand wird doch eine Brandmauer, eine Schutzmauer aufbauen. Jetzt kommt er mittendrin, Hesekiel, der Gedankengang des fürbittenden Eintretens, des stellvertretenden Eintretens. Wo ist der angesichts der Gerichtswelle, wo ist angesichts des Zornes des lebendigen Gottes, der auf diese ganz unterschiedlichen sozialen Gruppen zurollt, wo ist die geistliche Kapazität, die sich jetzt da hineinstellt, in die Bresche stellt, eine Brandmauer aufbaut, wie damals ein Abraham, was diese einzigartige Fürbitte vor Sodom und Gomorra bedarf. Wo wir natürlich heute dagestanden hätten, sag, Herr, mach's voll noch ein bisschen heißer. Ist gut, wenn die alle weg sind. Kommt ja ein Abraham ganz anders da an und tritt fürbittend ein, in einer Art und Weise, dass uns tief bewegt und eine Herzensreformation herausrufen kann. Oder denken wir an einen Aaron bei dem großen Gerichtshandeln, bei der Rotte Korach, wo der noch dein Nein sich hineinstellt, um noch Schlimmeres noch zu verhindern, dem Ganzen einhaltend, gebietend, als hoher Priester in die Bresche hineinsteigt. Wo ist der Stellvertreter? Wo ist der Stellvertreter? Wo ist der Stellvertreter? Keiner ist da, sagt Hesekiel 22. Keiner ist da. Und dann kommt diese Rede. Hier kommt diese Rede. Und diese beiden Frauen bekommen ja zwei völlig neue Namen. Also die eine Frau, die eine Schwester heißt jetzt Ohola und die andere Oholiba. Und klar, das sind hebräische Namen. Man kann die einfach übersetzen. Ohola, das ist, die ihr eigenes Zelt hat oder die ihr eigenes Zeltheiligtum hat. Und Oholiba, das ist die, bei der mein Zelt, mein Heiligtum in ihr ist. Zelt, Sie wissen vom Alten Testament her, das wandelnde Heiligtum, was nachher dann zum Bild wurde für den großen Tempel in Jerusalem und eben, was das Nordreich betrifft, für den Aufbau eines Sonderheiligtums im Nordreich. Bethel, Dan, die Katastrophe. Also ist ganz eindeutig, da braucht man auch nicht viel erklären, ist, was Ohola anbetrifft, ihr eigenes Zeltheiligtum hat, ein Bild für Samaria, für das Nordreich. Und Oholiba, mein Zelt, mein Heiligtum ist in ihr ein Schlüsselwort für Juda, für Jerusalem, für das Südreich. Und jetzt werden diese beiden Schwestern, Nordreich, Südreich, in ihrer wirklich erniedrigenden Weise beschrieben, wie sie sich von Gott abwenden und sich prostituieren. Leidenschaftlich redet Gott hier. Ich weiß auch noch, ob 2 bis 3,8 aus ihrer Mitte sich erinnern. Ich wage es ja wirklich zu bezweifeln, was ich zu Hesekiel 16 gesagt habe. Ich mache auch da keinen Vorwurf draus. Aber Hesekiel 16, da hat man diese wahnsinnige Rede ja auch von dieser treulosen Frau. Aber in Hesekiel 16 haben wir dann am Ende gelesen, ich will aber deiner gedenken. Und dann kommt diese Wahnsinnswende in Hesekiel 16. Hesekiel 23, keine Wende. merken Sie, wir sind weiter, aber wir sind weiter in die falsche Richtung. Der Fortschritt zwischen Ezekiel 16 und Ezekiel 23 ist ein negativer. Wir sind weiter. Das dokumentiert die Klammer. Ezekiel 16 wird uns noch dieser Hoffnungshorizont gezeigt. Ezekiel 23 nur noch ein einziges riesiges Klagebild über diese beiden Frauen. Was ist es denn? Was bleibt denn bei uns zurück? Bei uns, neutestamentliche Leute. Bei uns bleibt zurück, das, was hier in Ezekiel 22, 23 steht, ist nicht gesagt von irgendwelchen Menschen, die keinen blassen Schimmer vom lebendigen Gott haben. Die irgendwo, wo sie hinleben, in Welten und nie was gehört haben von Gott Abrahams, Isaac und Jakobs. So Ezekiel 22, 23 ist gesagt von seinem Volk. Von seinem Volk. Allein das ist schon unendlich traurig. Unendlich traurig, dass Gott das von seinen eigenen Leuten sagen muss. Der hat mich vergessen. Schmelzen bringt auch nichts mehr. Der ganze Ständeparcours rauf und runter. Und Mauer und Bresche sowieso nicht. Ihr seid euch wie so zwei sich prostituierende Schwestern. Eine Welt, eine geistliche Welt ohne Umkehr. So weit in den Zeiten fortgeschritten, dass nirgendwo in diesen Texten erkennbar Bereitschaft für eine innere Kurskorrektur von Gott wahrgenommen werden könnte. Glauben Sie mir, er hätte jeden Strohhalm aufgenommen, wenn er irgendwo eine Bewegung, ein Hauch einer Bewegung entdeckt hätte. Nichts, nichts. Da kann der Ezekiel predigen und machen und reden und weiter, weiter, mit ganzer Kraft in die Katastrophe rein. Irre. Mit den eigenen Leuten. Da soll man ja wirklich meinen, mein Gott, das muss doch irgendwo, was wir sonst bei anderen Propheten haben, den berühmten Rest geben. Irgendwo noch ein paar Fundstücke. Und dieser bescheuerten Ständepredigt bringt ja nun tatsächlich Ezekiel im Namen Gottes zum Ausdruck. Ich kann hingucken, wo ich will. Ich kann an den stinkenden Fischkopf gucken, aber ich kann aber auch das Fußvolk angucken, ist auch nicht viel besser. Es ist tatsächlich so, das kannst du machen, wie du willst. Das ganze Ding ist marode. Du hast mich einfach vergessen. Du bist weg von mir, du bist raus. Sie erkennen Ezekiel 22, 23 und vor ihrem inneren geistlichen Auge steht die Welt des Apostels Paulus aus den ersten drei Kapiteln des Römerbriefes. Und das sind wir eben nicht nur, denken Sie an Römer 1, 18 fortfolgende, eben nicht nur bei den Heidenvölkern, die ja sowieso, vergiss es doch. Sondern wir sind eben auch in Römer 1, 18 fortfolgende bei seinem auserwählten Volk Israel. Am Ende in 3,20 werden beide große Gruppen unter ein Urteil gestellt. Ich erkenne keine Umkehrbewegung. Ich kann oben und unten hingucken, wo ich will. Und ich kann nur diagnostizieren, du hast mich vergessen. Du hast mich vergessen. Lassen Sie uns ganz kurz zusammenfassend sagen. Wir haben also hier ein Gefühl für die Gerichtssprache unseres Gottes. Für die Gerichtssprache unseres Gottes. Und wir von unserer grundsätzlichen geistlichen Orientierung lieben die Gerichtssprache unseres Gottes nicht. Aber lassen Sie uns das nochmal wahrnehmen heute Abend. Einfach für uns als geistliche Menschen wahrnehmen. Die Gerichtssprache unseres Gottes ist die Sprache seiner Liebe. Er spricht noch. Er spricht noch. Sie kennen doch diese Szene aus dem 2. Samuel, parallel dann im Chronik, wo dann Bathseba-Geschichte mit David so dermaßen schief läuft. Und wir alle sind beim Bibellesen daneben und denken, mein Gott, was macht denn dieser Mann, was macht er denn? Das ist die absolute Katastrophe, wie geht das weiter? Und dann kommt doch und dann tritt doch dieser Nathan auf. Er tritt auf und er tritt nicht soft auf. Du, ich habe mal eine Frage. Können wir mal drüber sprechen, da hat sich sowas ein. Ach, vergessen Sie doch diesen ganzen Klump. Und er rauscht da rein und liest diesem David die Leviten. Doch nicht, weil er gegen diesen David ist. Doch nicht, weil er gegen diesen David ist. Und er kommt im Auftrag Gottes zu diesem Mann. Doch nicht, weil er in die Tonne kloppen will. Sondern weil er ihn vom Abgrund retten will, zurückziehen will. Sagt, Kerle, geh den Weg so nicht weiter. Ist das so schlimm, wenn Gott bei uns ankommt, sagt mal, stopp, mach nicht weiter. Ist nicht gut so, lass es bleiben, geh um. Spüren Sie denn mit mir nicht dieses Herz unseres Gottes, dem was dran liegt? So wie Eltern, was dran liegt, wenn was wirklich bescheuert läuft bei ihren Kindern, dass sie dann auftreten und dann auch nicht zart auftreten. Da kommt es auch mal zur Sprache von Hesekiel 16, 23, wo es ein bisschen anders im Ton ankommt. Aber das Herz dahinter müssen sie spüren. Und dann ist die Antwort Psalm 51. Dann steht ein David da und schaffe in mir Gott ein reines Herz. Und gib mir einen neuen, lebendigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Verstehen Sie, wenn Gott nicht so gekommen wäre, wo wäre denn der David gelandet? Ein geistliches Gespür bekommen für die Gerichtssprache unseres Gottes, wo nicht ein jähzorniger kleiner Gnom irgendwie ausrastet, sondern der lebendige Gott mit der ganzen Liebe seines Herzens um die Beziehung ringt, die er zu ihnen, die er zu mir hat und sagt, ich will dich haben und ich lasse dich nicht los. Und wenn ich dich rütteln muss, ich lasse dich nicht los. Psalm 51 ist dann die Antwort, danke mein Gott, du hast mich wieder zurückgerüttelt. Erkennen Sie diese Herzenssprache Gottes als zweites, also die Gerichtssprache das eine. Erkennen Sie diese Herzenssprache Gottes? Im Grunde genommen, wenn man das mal auf sich wirken lässt und ein bisschen auf sich wirkt und nicht gleich das ganze Buch wieder zuklatscht, auf sich wirken lässt, dann empfindet man dafür, dass Gott das im guten Sinne todernst mit uns ist. Das ist ihm todernst. Meine Güte, Sie sind doch mit mir schon so wie Jahrzehnte unterwegs und wissen, es gibt Beziehungen, die werden gefördert, manche schlafen ein, andere lassen sie weiter schleifen, sie haben so einen Investplan für die eine oder andere Beziehung. Manche sind wichtig, manche sind nicht wichtig. Und manche sagen, gut, es hat sich halt jetzt so ergeben. Stellen Sie sich vor, Gott wäre so. Stellen Sie sich vor, Gott wäre so. Ich würde sagen, ja, ich hatte mal mit ihm angefangen, aber war halt jetzt nicht mehr so intensiv und so. Sie müssen diese Herzenssprache Gottes spüren, wenn er ihnen sagt, du hast mich vergessen. Sag mal, wie kannst du mich, deinen Gott, vergessen? Und ich sage, ja, ganz offensichtlich kann ich das. Und es tut mir auch von Herzen leid, mein Gott. Dann kommen wir wieder an bei Psalm 73. Das ist meine Freude. Wow, merken, es klingt anders. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Oder wie wir das dann, als dieses Wort Jahreslosung war, es übersetzt bekamen, nahe bei dir zu sein, ist mein Glück. Ah, das ist eine andere Beziehungsqualität, oder? Das ist eine andere Beziehungsqualität. Was das für ein Geschenk, dass die Herzenssprache unseres Gottes so ist, dass er mit aller Dringlichkeit eben diese Beziehung so wichtig ist, dass er wirklich alles reinlegt. Nicht nur so eine nette, sülzige Allerweltsliebe, sondern wenn es wirklich an den Kern geht, wenn es wirklich zu zerbrechen droht, dann auftritt und sagt, ich setze alles rein, dass du wieder zurückkommst. Gerichtssprache, Herzenssprache. Und Sie haben es ja vorhin schon gemerkt. Und dann brauchen wir dringend die Kreuzessprache unseres Gottes. Wo ist die Mauer? Wo ist die Bresche? Und wenn man es liest, denkt man, ja, Hesekiel 22, gut, da ist halt noch die Horizontlinie zu. Aber wir sind ja, Gott sei es gedankt, nicht bei Ezekiel 22 heilsgeschichtlich stehen geblieben. Wir kennen die Mauer. Wir kennen den, der in die Bresche gegangen ist, damit diese ganze Gerichtswelle, die da wie so eine Mauer, das hinter einem Staudamm stand, nicht über uns hinwegflutet, hängt der eine für uns am Kreuz auf Golgatha und hält tatsächlich mit seinem Leben, hält mit seinem Leben das alles auf, ist die Mauer für uns, ist in die Bresche getreten für uns. Und er sagt dann in Jesaja 49, ich, sagt Gott, ich vergesse dich nicht. Du hast mich vergessen, aber ich vergesse dich nicht. Unser Krieg. Ezekiel 22, 23, was man vielleicht eher mal so an die Seite schiebt, weil man denkt, brauche ich nicht. Seine besondere Kraft und Schönheit, auch gerade wenn wir heute Abend als Gemeinde zusammen sein dürfen, um miteinander das Abendmahl zu feiern. Ja, wir erleben die Gerichtssprache unseres Gottes, wo Gott sagt, Kerle, lauf nicht weiter, komm zurück und bete mit mir die Worte des 51. Psalms. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, deinem willigen Geist. Rüste mich aus, mein Gott. Ja, tu ich, Andreas. Komm zurück. Ist doch nicht schlimm, wenn wir diese Herzenssprache Gottes verstehen, dass uns das nicht egal ist, wie locker oder eingeschlafen oder nebensächlich unsere Beziehung ist. So sagt, das ist meine innerste Sache. Ich will dich haben. Ich will, dass du, mein Kind, wieder in der Beziehung zu mir sagen kannst. Nahe zu sein bei dir, mein Gott, ist mein tägliches Glück. Diese Beziehung ist mir wichtiger als alles andere. Alles andere, was uns an einer unterschiedlichsten Beziehung, dass es zu dir, mein Gott, so Gemeinschaft haben darf mit dir in Jesus Christus. Das ist es. Das ist mein Geschenk. Danke für deine Herzenssprache, dass du sie mir so offenbarst. Natürlich über alles danke ich dir für diese Kreuzessprache, dass ich den kenne, der meine Mauer ist, dass ich den kenne, der in meine Bresche getreten ist, dass ich weiß, sein Blut steht ein für mich. Ich danke dir, mein Gott, dafür und ich bete dich an, dass über meinem Leben, über deinem Leben steht. Ich, spricht Gott, ich vergesse dich nicht. Wir beten. Lieber Vater, wir wollen dir ganz herzlich danken. Danken für diesen ganz besonderen Blick in dein Herz. Das ist dir alles nicht gleichgültig. Das ist dir alles nicht egal. Das sind alles für dich keine Randthemen. Wir können es eigentlich gar nicht fassen, aber das ist für dich das Wichtigste. Diese Beziehung zu den Deinen. Dieses Leben mit den Deinen, mein Gott, wer sind wir denn, dass du so ein Aufhebens um uns machst? Und so danken wir dir an diesem Abend, wirklich, wir danken dir, dass du uns aufrüttelst, dass du uns zurückholen willst, dass du uns dein Herz zeigst und dass du Jesus vor uns hinstellst. Dass wir an diesem Abend in großer Klarheit, Unaufgeregtheit, Schönheit wieder in deiner Gegenwart ankommen dürfen, gereinigt durch das Blut Jesu, hingestellt in deine Nähe, erfreut mit dem Heiligen Geist, der unser Leben führt, unter diesem Heilswort leben können. Ich, dein Gott, vergesse dich nicht. Und wir sagen es dir, wir bekennen es dir. Wir wollen dich auch nicht vergessen. Wir wollen dich nicht vergessen. Amen.